Apostelgeschichte, Kapitel 6, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte, Kapitel 6 ist nicht einfach ein Bericht, der eine administrative Umstrukturierung oder den Beginn des Diakonats ankündigt. Dieses Kapitel ist ein sehr wichtiger Wendepunkt, der zeigt, wie das Evangelium aus Wasser und Geist innerhalb der Gemeinde Gottes das Wesentliche vom Unwesentlichen trennt und die optimale Struktur schafft, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu bewahren. Es lehrt deutlich, was eine Evangeliumsgemeinschaft, in der die Sünde bereits ein Ende gefunden hat, inmitten der Ausweitung des Dienstes als erstes schützen muss. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1. Das Aufkommen von Murren ist ein Phänomen, das sich zeigt, wenn die Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht mit voller Kraft geschieht. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich vermehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. In Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1, ereignet sich ein Vorfall, bei dem die Hellenisten gegen die Hebräer murrten, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden, als die Zahl der Jünger sich vermehrte. Dieses Murren ist kein Problem, das einfach nur deshalb entstand, weil die Hilfsgüter unzureichend waren oder weil es an Liebe mangelte. Dies ist ein unvermeidliches Phänomen, das auftritt, wenn die Größe der Gemeinde wächst und die zu bewältigende Arbeit zunimmt, wodurch sich der Schwerpunkt des Dienstes vom Zentrum des Evangeliums auf andere Bereiche verlagert oder die Ordnung verschwimmt. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Verse 2 bis 4. Die Erklärung der Apostel diente dazu, die oberste Priorität der Gemeinde festzulegen. Die Zwölfe aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. So sehet euch nun um, Brüder, nach 7 Männern aus euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Die 12 Apostel, die sich dem Problem direkt stellten, riefen alle Jünger zusammen und erklärten entschieden: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. Dies ist keine Geringschätzung des Dienstes, sondern eine Entscheidung, die zentrale Achse der Gemeinde klar aufzurichten. Die Apostel sagen, dass sie sich ausschließlich dem Gebet und dem Dienst des Wortes widmen werden und bekräftigen damit das Wesen ihres Auftrags. Hier bedeutet das Wort nicht eine einfache Auslegung des Gesetzes, sondern es meint das Evangelium aus Wasser und Geist, das durch die Kraft Jesu vollendet wurde, der die Sünden der Welt durch die von Johannes empfangene Taufe auf seinen Leib übertragen ließ, das Gericht über die Sünde am Kreuz beendete und von den Toten auferstand. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Verse 5 bis 6. Die Wahl der 7 Diakone. Die Gewissheit des Evangeliums ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, welche sie vor die Apostel stellten, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Die Gemeinschaft wählt 7 Männer von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, und stellt sie vor die Apostel. Hier bezieht sich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht auf mysteriöse Erfahrungen oder äußere Fähigkeiten, sondern auf den Glaubenszustand einer Person, die das Evangelium aus Wasser und Geist genau kennt und sich in der Gewissheit der Sündenvergebung durch den Glauben befindet. Denn eine Person, die keine Gewissheit über die Vergebung der Sünden hat, wird unweigerlich ihre eigene Gerechtigkeit hineinmischen, wenn sie einen Dienst übernimmt, und letztendlich besteht die Gefahr, dass die Gemeinschaft der Gnade wieder zu einer gesetzlichen Gemeinschaft wird. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 7. Das entscheidende Ergebnis, die Wiederherstellung, die geschieht, wenn das Wort kraftvoll wird. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 7 berichtet: Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Ein solch erstaunliches Wachstum ist nicht auf eine gute Organisation oder gute Systeme zurückzuführen, sondern schlichtweg das Ergebnis davon, dass das Evangelium aus Wasser und Geist wieder den zentralen Platz in der Gemeinde einnahm. Insbesondere die Tatsache, dass Priester, die an das sich wiederholende Opfersystem gebunden waren, dem Evangelium gehorsam wurden, beweist die Kraft, die dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist innewohnt, welches die Sünden der Welt ein für allemal beendete. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Verse 8 bis 10. Stephanus, derjenige, der die Kraft des Evangeliums aus Wasser und Geist als tatsächliches Ereignis bezeugt. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volke. Es standen aber etliche auf von der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie vermochten nicht der Weisheit und dem Geiste zu widerstehen, womit er redete. Stephanus, einer der sieben Diakone, der voll Gnade und Kraft war, tut große Wunder und Zeichen unter dem Volk. Er war kein einfacher Verwalter oder Diener, sondern ein Zeuge, der mutig das Evangelium aus Wasser und Geist bezeugte. Als Leute aus der Synagoge aufstanden und mit Stephanus stritten, vermochten sie der Weisheit und dem Geiste nicht zu widerstehen, womit er redete. Dies lag daran, dass die Botschaft, die Stephanus predigte, keine menschliche Philosophie war, sondern das tatsächliche Heilsereignis Jesu, der das Gesetz erfüllte. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Verse 11 bis 15. Der Inhalt des falschen Zeugnisses. Die Realität des Evangeliums aus Wasser und Geist, das dem Gesetzessystem ein Ende setzt. Da schoben sie heimlich Männer vor, welche sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden, hören wieder Moses und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten. Und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor das Synedrium. Und sie stellten falsche Zeugen auf, welche sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden, wider die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören: Dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Moses überliefert hat. Und alle, die in dem Synedrium saßen, schauten unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Die Widersacher des Stephanus stifteten Männer an, um ein falsches Zeugnis abzulegen, indem sie sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden hören, wider Moses und Gott. Der Grund, warum die Mitglieder des Synedriums Stephanus anklagten und sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden, wider die heilige Stätte und das Gesetz, liegt darin, dass das Evangelium aus Wasser und Geist den tempelzentrierten Glauben, die Struktur der sich wiederholenden Opfer und das System, durch das Gesetz Gerechtigkeit erlangen zu wollen, tatsächlich vollständig beendet. Zu dieser Zeit war das Angesicht des Stephanus wie eines Engels Angesicht, was den Frieden innerhalb des Evangeliums zeigt, den eine Person genießt, die absolut keinen Grund hat, verurteilt zu werden. Zusammenfassend warnt Apostelgeschichte Kapitel 6 vor der Tatsache, dass Probleme innerhalb der Gemeinde nicht durch das Wachstum des Dienstes an sich entstehen, sondern dann, wenn das Zentrum des Evangeliums erschüttert wird. Der Dienst kann das Evangelium nicht ersetzen und darf nur ein Werkzeug sein, das dem Evangelium dient. Weil alle Sünden bereits durch die Taufe Jesu beendet wurden, stellte die Gemeinde das Evangelium über die Arbeit und breitete sich auf diesem Fundament in geordneter Weise aus. Genau auf diese Weise baut das Evangelium aus Wasser und Geist die Gemeinde fest auf. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 6, Verse 1 bis 15, scheint sich oberflächlich betrachtet mit der Organisation und den administrativen Problemen der Gemeinde zu befassen, aber in Wirklichkeit ist es ein Abschnitt, der deutlich zeigt, wodurch das Evangelium bewahrt und wodurch es ausgebreitet wird. Wenn wir diesen Text aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist lesen, das wir glauben und predigen, wird offenbart, dass das Geheimnis der frühen Gemeinde, die durch interne Konflikte und Krisen hindurch noch gefestigter wurde, keine einfache administrative Maßnahme war, sondern darin bestand, dass sie das Zentrum des Evangeliums nicht verlor. Als die Jünger sich vermehrten, entstand eine Beschwerde, bei der die hellenistischen Juden gegen die Hebräer murrten, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Dies war oberflächlich betrachtet ein Problem der Verteilung, aber im Kern war es eine geistliche Herausforderung, die auf die Probe stellte, was das Zentrum der Gemeinde ist. Inmitten der realen Schwierigkeiten, die auftreten, wenn die Gemeinde wächst, ist es wichtig sicherzustellen, dass der Dienst und das Dienen nicht den Platz des Evangeliums verdrängen. Die Apostel gingen entschieden damit um und sagten, es sei nicht gut, dass sie das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen sollten. Dies war kein Abwägen der Wichtigkeit des Dienstes, sondern eine Entscheidung, die bekräftigte, dass die Gemeinde eine Gemeinschaft ist, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist lebt, dass die Sünde durch die Taufe Jesu Christi übertragen und das Gericht durch das Blut am Kreuz beendet wurde. Die Apostel ordneten an, 7 Männer von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit auszuwählen und verkündeten, dass sie sich ausschließlich dem Gebet und dem Dienst des Wortes widmen würden. Die hier angesprochene Fülle meint nicht die individuelle Persönlichkeit oder Führungsqualitäten, sondern einen Zustand, in dem das Herz mit der Gewissheit des Evangeliums erfüllt ist, in dem das Sündenproblem gelöst ist. Eine Person, die durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist Freimütigkeit vor Gott erlangt hat, macht den Dienst nicht zu ihrem eigenen Verdienst. Wenn also solche Menschen der Gemeinschaft dienen, wird der Dienst nicht zu einer Ursache für Konflikte, sondern zur reichen Frucht des Evangeliums. Infolgedessen wuchs das Wort Gottes und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr, und auch eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Dass das Wort kraftvoll wurde, ist der Beweis dafür, dass das Evangelium nicht verdunkelt wurde, sondern im Zentrum der Gemeinde lebte und atmete. Insbesondere legten sogar die Priester, die sich innerhalb des strengen Gesetzessystems befanden, ihre Autorität nieder und wurden dem Evangelium aus Wasser und Geist gehorsam, das das Sündenproblem tatsächlich löst. Dies zeigt, dass das Evangelium die einzige Wahrheit ist, die alle Seelen über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg freimacht. Stephanus, einer der 7 Diakone, war voll Gnade und Kraft und tat große Wunder und Zeichen unter dem Volk, aber der Grund, warum die Menschen tatsächlich bestürzt waren, lag an der Weisheit des Evangeliums, die er besaß. Sie vermochten nicht der Weisheit und dem Geist zu widerstehen, womit Stephanus redete, und diese Weisheit war die Freimütigkeit, die aus der Klarheit des Evangeliums stammte, dass Jesus am Jordan alle Sünden auf sich nahm und am Kreuz das Gericht empfing. Die Verkündigung von jemandem, der die Wahrheit genau kennt, bringt letztendlich das oberflächliche menschliche Wissen zum Schweigen und besitzt eine Autorität, die vor keinem Argument ins Wanken gerät. Diejenigen, die sich Stephanus widersetzten, stifteten Männer an, um ein falsches Zeugnis abzulegen, indem sie sagten, wir haben diesen Menschen Lästerworte reden hören, wider Moses und Gott, und zerrten ihn vor das Synhedrium. Das Evangelium aus Wasser und Geist muss unweigerlich immer mit dem tempelzentrierten oder werkszentrierten religiösen System kollidieren, weil es verkündet, dass die Errettung im Werk Jesu Christi vollendet ist und nicht mehr in dem Tempel, der ein Gebäude ist, oder in wiederholten Opfern. Weil eine solche Erklärung religiöse Privilegien erschüttert, sah sich Stephanus heftigem Widerstand und falschen Anschuldigungen ausgesetzt. Alle, die im Synhedrium saßen, schauten unverwandt auf Stephanus und sahen, dass sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels war. Diese innere Ruhe ist nicht einfach das Ergebnis von Gefühlskontrolle, sondern das Licht der Herrlichkeit, das nur eine Person besitzen kann, für die das Sündenproblem vollständig beendet ist. Eine Person, die vor Gott bereits gerechtfertigt wurde, empfindet selbst angesichts der falschen Anschuldigungen der Welt oder der Androhung des Todes keine Verdammnis, so dass sie eine Freimütigkeit wie ein Engel zeigen kann. Genau dies ist das tatsächliche Erscheinungsbild einer Person, die das Evangelium besitzt, welches durch die Taufe und das Kreuz Jesu Christi vollendet wurde. Apostelgeschichte, Kapitel 6, macht uns heute deutlich, dass die Antwort auf Gemeindeprobleme nicht in Umstrukturierungen liegt, sondern in der Wiederherstellung des Zentrums des Evangeliums. Es zeigt, dass der Dienst das Evangelium nicht ersetzen kann und nur aus dem Inneren des Evangeliums herausfließen darf und dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist keine übernatürliche, sondern die Gewissheit im Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn die Gemeinde dieses Evangelium fest bewahrt, wird jede Krise vielmehr zu einem Kanal, um das Evangelium zu beweisen, und die Heiligen können in jeder Situation ein freimütiges Leben wie Stephanus führen. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte, Kapitel 6. Erste Frage: Was ist das Werk, das die Gemeinde, die Gemeinschaft, in der die Menschen aus dieser Welt versammelt sind, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, tun muss? Der Kern dieser Frage ist folgender: Es geht darum, zu welchem Zweck die Gemeinde existiert, in der sich die Menschen versammeln, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Die Gemeinde ist keine bloße Versammlung, sondern eine Gemeinschaft, die das bereits vollendete Heil bewahrt, bezeugt und offenbart. Erstens, das Wesen der Gemeinde ist das Werk der Bewahrung des Evangeliums. Die erste Mission der Gemeinde ist es, das Evangelium zu bewahren. Mit der Zeit konzentrieren sich die Menschen leicht eher auf die Form als auf das Wesentliche, und Eifer, Organisation oder Aktivitäten können in den Mittelpunkt rücken. Die Gemeinde jedoch, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, muss die Taufe Jesu, das Blut am Kreuz und diese vollendete Errettung in den Mittelpunkt stellen. Die Struktur des Evangeliums, wie die Sünde übertragen wurde, wie diese Sünde gerichtet wurde und warum die Errettung ein für allemal vollendet wurde, davor zu bewahren, dass sie verschwimmt, ist die grundlegende Mission der Gemeinde. Wenn das Evangelium verfälscht wird, verliert die Gemeinde ihre Daseinsberechtigung. Zweitens, das Wesen der Gemeinde ist das Werk der Verkündigung des Evangeliums. Das Evangelium endet nicht bei der Bewahrung, sondern muss bezeugt werden. In der Welt gibt es immer noch Menschen, die unter dem Sündenproblem leiden, und es gibt viele, die inmitten religiöser Anstrengungen ein Glaubensleben ohne Gewissheit führen. Die Gemeinde muss ihnen die bereits vollbrachte Errettung verkünden. Sie darf keine sich wiederholende Struktur zur Lösung der Sünde predigen, sondern die Struktur der vollendeten Sühne. Die Gemeinde ist keine Organisation, die Menschen sammelt, sondern ein Kanal, der Welt das Evangelium offenbart. Drittens, das Werk, ein Leben aufzuzeigen, das im Evangelium gelebt wird. Diejenigen, die an das Evangelium glauben, bleiben nicht lediglich Menschen, die eine Lehre kennen. Dieses Evangelium muss sich im Leben offenbaren. Es muss eine Gemeinschaft werden, in der die Gnade der Verurteilung vorausgeht, in der Gewissheit statt Angst herrscht und in der Dienst statt Wettbewerb sichtbar wird. Die Gemeinde, die an das Evangelium glaubt, ist keine Gruppe, die sich ihrer eigenen Gerechtigkeit rühmt, sondern eine Gemeinschaft, die die Gnade bekennt. Wenn das Evangelium wahr ist, macht es die Menschen frei, und diese Freiheit muss im tatsächlichen Leben sichtbar werden. Viertens, das Werk, das Evangelium der nächsten Generation präzise weiterzugeben. Mit der Zeit kann das Evangelium leicht vereinfacht oder verfälscht werden. Es besteht die Gefahr, nur das Kreuz bruchstückhaft zu betonen oder zu einem werkszentrierten Glauben zurückzukehren. Die Gemeinde muss klar lehren, warum die Taufe Jesu wichtig ist, warum das Kreuz der Ort des Gerichts ist und warum die Errettung ein für allemal vollendet wurde. Das Werk, die nächste Generation so aufzubauen, dass sie die Struktur des Evangeliums genau versteht, ist von großer Bedeutung. Fünftens, Das Ziel der Gemeinde ist nicht die Größe. Viele zu versammeln ist nicht der Erfolg an sich und die Größe der Organisation ist kein Beweis für die Erfüllung des Auftrags. Der Maßstab der Gemeinde liegt darin, ob das Evangelium im Zentrum steht, ob dieses Evangelium unverändert gepredigt wird und ob die Heiligen auf diesem Evangelium stehen. Die Gemeinde ist keine Institution, die mit der Welt konkurriert, sondern eine Gemeinschaft, die Gottes Errettung bezeugt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Werk, das die Gemeinde, in der die an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubenden Menschen versammelt sind, tun muss, darin besteht, das Evangelium zu bewahren, es zu predigen und das Leben innerhalb des Evangeliums zu offenbaren. Die Kraft der Gemeinde liegt nicht im Eifer, sondern in der Klarheit des Evangeliums. Die Gemeinde ist kein Ort, der etwas Neues erschafft, sondern ein Ort, der die bereits vollendete Errettung verkündet. Solange dieses Zentrum nicht erschüttert wird, verliert die Gemeinde ihren Daseinszweck nicht. Zweite Frage: Sind Dinge wie Armutshilfe, soziale Gerechtigkeit, Friedensbewegungen und religiöse Einheitsbewegung, die die Kirchen dieser Welt durchführen, Dinge, die der Herr wünscht? Diese Frage ist sehr wichtig, denn es ist ein Problem, wie man zwischen der Mission der Gemeinde und der sozialen Verantwortung unterscheidet. Es geht nicht einfach nur darum, ob es ein gutes Werk ist oder nicht, sondern man muss erkennen, ob es die wesentliche Mission der Gemeinde ist. Erstens, Armutshilfe und gute Taten an sich sind biblisch. Die Bibel ignoriert niemals das Werk, sich um die Armen zu kümmern. Jakobus sagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und weist einen Glauben zurecht, der sich von einem bedürftigen Bruder abwendet. Die frühe Gemeinde erfüllte ebenfalls die Bedürfnisse der anderen und half Heiligen in Schwierigkeiten. Liebe muss zweifellos im Leben sichtbar werden. Daher kann man nicht sagen, dass Armutshilfe oder gute Taten an sich böse sind. Das Problem liegt darin, ob sie das Evangelium ersetzen oder ob sie eine Frucht des Evangeliums sind. Zweitens, die primäre Mission der Gemeinde ist das Evangelium. Die wesentlichste Mission, die Jesus der Gemeinde anvertraute, war der Befehl, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Jesus kam nicht als politischer Aktivist, um alle sozialen Probleme der Welt zu lösen, sondern er kam, um das Sündenproblem zu lösen. Wenn die Gemeinde soziale Reformen in den Mittelpunkt stellt und das Evangelium an den Rand drängt, verliert sie in diesem Moment ihre ursprüngliche Mission. Armutshilfe und soziale Gerechtigkeit mögen wichtig sein, aber sie können die Wegnahme der Sünde und die Errettung nicht ersetzen. Drittens, die Grenzen von sozialer Gerechtigkeit und Friedensbewegungen. Gerechtigkeit und Frieden sind biblische Werte. Die Struktur der Welt zu verändern, bedeutet jedoch nicht, dass die sündige Natur des Menschen verschwindet. Die Bibel sagt, dass das grundlegende Problem der Menschen noch vor allen strukturellen Problemen die Sünde ist. Wenn die Sünde nicht gelöst wird, kann selbst inmitten von Gerechtigkeitsbewegungen ein weiterer Konflikt entstehen. Wenn sich die Gemeinde tief mit den politischen Ideologien der Welt verbindet, besteht die Gefahr, dass das Evangelium allmählich verschwimmt. Viertens, das Problem der religiösen Integrationsbewegung. Die religiöse Integrationsbewegung spricht nach außen hin von Frieden und Harmonie, aber sie kann der entscheidenden Frage nicht ausweichen, ob das Evangelium der einzige Weg der Errettung oder einer von vielen Wegen ist. Jesus sagte, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das Evangelium ist keine kompromissfähige Idee, sondern der einzige Weg der Errettung. Wenn man die Einzigartigkeit und Ausschließlichkeit des Evangeliums um der interreligiösen Harmonie willen verwässert, verliert man das Wesen des Evangeliums, anstatt Frieden zu gewinnen. Fünftens, das Problem des Gleichgewichts. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde vollständig von der Welt abgeschnitten sein muss. Während das Evangelium im Zentrum steht, muss die Frucht der Liebe im Leben sichtbar werden. Das Problem ist die Priorität. Das Evangelium muss das Zentrum sein und gute Taten müssen das Ergebnis sein. Wenn das Evangelium verschwindet und soziale Bewegungen in den Mittelpunkt rücken, ist es schwierig, diese Kirche noch als eine Evangeliumsgemeinschaft zu betrachten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Armutshilfe, Gerechtigkeit und Frieden an sich nicht böse sind. Sie können jedoch nicht die wesentliche Mission der Gemeinde sein. Das allerwichtigste Werk, das der Herr der Gemeinde anvertraut hat, ist die Verkündigung des Evangeliums von der Hinwegnahme der Sünde. Die Gemeinde ist keine Institution, die die Welt perfekt macht, sondern eine Gemeinschaft, die Sünder zur Errettung führt. Gute Werke können die Frucht des Evangeliums sein, aber sie können das Evangelium nicht ersetzen. Letztendlich ist der Maßstab der Unterscheidung folgender: Macht dieses Werk das Evangelium klarer oder verdunkelt es das Evangelium aus Wasser und Geist?